Liebe Geschwister, ich glaube, dass dieses Jahr 2018 auch ein Jahr ist, wo Gott nochmal auf die Suche geht. Wo Gott nochmal so richtig auf die Suche geht nach Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und ich glaube, dass er auf der Suche ist, dass die Menschen wirklich seine Gerechtigkeit empfangen dürfen. Und dass er diese Menschen sucht. Und dass er uns als Gemeinden damit hineinziehen will, mit einbeziehen will. Dass er möchte, dass wir mit ihm uns auf diese Suche machen. Dass wir uns auf die Suche machen nach den Menschen, die ihn und seine Vergebung, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland suchen, dass sie ihn finden können. Wenn wir die Nachrichten gucken, wenn wir so in die Welt schauen, das, was so um uns herum so passiert, dann hat man den Eindruck, und es wird auch an vielen, vielen Stellen immer wieder auch sehr betont, dass die Welt wohl immer schlechter wird. Es wird wohl nicht besser, es wird immer schlechter. Die Nachrichten, die wir lesen, sind wirklich abenteuerlich. Die Moral verkommt, Skandale selbst in Kirchen, Rücksichtslosigkeit, Lieblosigkeit. Immer weniger Menschen sind bereit, in irgendeiner Form für ihr eigenes Verhalten Verantwortung zu übernehmen, noch Verantwortung für die Gesellschaft. Götzendienst, Mord, Abtreibung. Es gibt ganz, ganz viele Krebsgeschwüre, die vor sich hin wuchern. Es scheint so, als gäbe es immer mehr Ungerechtigkeit, aber immer weniger Gerechte. Die Frage ist, die sich mir dann stellt, ja, wie gehe ich damit um? Ist es eine Lösung, dass wir die Dinge endlich mal beim Namen nennen und sagen, wie es ist? Dass die Welt unterwegs ist in die Verlorenheit? Müssen wir endlich wieder über Gottes Gericht sprechen? Dass Gott irgendwann dazwischenhauen wird? Und zwar mit Kraft? In diesen ersten Tagen des Jahres wurde ich gedanklich sehr stark an Abraham erinnert. Der ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, diese Geschichte. Und was mich wirklich berührte, dass Abraham im Grunde genommen genau die ähnliche Zeit erlebte. Das ist nichts Neues, was wir erleben. Es gab in Details sicherlich Unterschiede, aber eigentlich erleben wir Ähnliches. Ich möchte uns eine Begebenheit mit Abraham aus 1. Mose 18 vorlesen, die Verse 16 bis 33. Das ist ein ziemlich großes Stück, aber ich denke, ich mute uns das mal zu, dass wir diesen ganzen Zusammenhang miteinander hören. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr und Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde ist wahrlich sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, auch so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit den Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie dann wegraffen und dem Ort nicht vergeben, wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit den Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Das sprach der Herr: Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich in ihretwegen den ganzen Ort vergeben. Und dann kommt so eine ganze Passage, wo Abraham mit Gott verhandelt. Und er handelt ihn auf 45 runter, auf 40, auf 30, auf 20, zuletzt auf 10. Ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Was für eine Geschichte. Es ist ein Lehrstück für die Kinder Gottes, wie mit solchen Zeiten wirklich umzugehen ist. Ich glaube, es ist ein Lehrstück über Fürbitte, es ist ein Lehrstück über Gerechtigkeit und es ist ein Lehrstück über Gottes Herz. Abraham, um die Situation so ein bisschen zu beleuchten, der hat bis hierhin schon eine Menge mit Gott erlebt. Das war nicht irgendwas, wo ganz aus dem Zusammenhang kommt, sondern Abraham war schon mit Gott unterwegs. Er hat schon einiges von Gott erfahren. Und unmittelbar vor dieser hier beschriebenen Begebenheit haben er und Sarah erlebt, wie Gott ihnen den ersehnten Sohn verheißt, trotz ihres nicht mehr wirklich knusprigen Alters. Was Abraham allein bis hierher schon an Wundern und Kraftwirkungen Gottes erlebt hatte, fast wohl am besten der Ausspruch zusammen, sollte dem Herrn denn irgendetwas unmöglich sein? Sollte ihm irgendwas unmöglich sein? Ich glaube, dass das Abraham zutiefst glaubte. Dass das so sein Lebensmotto war. Jedenfalls, wenn es um Gott und Glauben ging. Abrahams Berufung und seine lebendige, direkte Beziehung zu Gott, sein unmittelbares Reden mit Gott und seine Liebe zu Gott, die erklären etwas, diese Geschichte. Und das erklärt auch letztlich diese besondere Einbeziehung Abrahams, auch in Gottes Pläne. Das war ja eine Hin- und Her-Geschichte. Abraham sieht, was los ist mit der Welt. Er sieht die Probleme und er sieht, wie Gott darauf reagieren muss. Und hält es aus. Und er bleibt vor Gott stehen, geht nicht weg und beginnt mit ihm darüber zu reden. Darüber zu reden, was in Sodom da abgeht, was da los ist. Was Abraham nicht tut, er stimmt nicht ein in das Klagelied, wie schlimm alles doch ist. Er malt sich auch nicht insgeheim aus, wie toll es doch wäre, wenn endlich die Gottlosen einmal ihre gerechte Bestrafung bekommen würden. Vielleicht wusste er mehr wie Jona. Bei Jona, Bibelleser wissen das, ging das nicht so wirklich gut aus. Der wollte einen Logenplatz für das Gericht Gottes haben. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, Abraham in seinem Herzen, in seinem Leben war zutiefst verankert, dass Gott letztlich keinen Gefallen hat am Tod der Gottlosen. Dass er das nicht will. Es stimmt, dass Unmoral, Götzendienst, Kriminalität, jede Form von Lieblosigkeit und Gottlosigkeit, das sind die Krebsgeschwüre, die Gott heilen muss. Auch heute. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass Gott nur durch Gericht und Vernichtung handeln kann. Und vor allem das auch nicht will. Vielmehr habe ich den Verdacht, dass die schwerste Sünde der heutigen Zeit in unserer Nation darin zu finden ist, dass die Frommen oft die Zustände lauthals beklagen, aber es ansonsten ohne großartige Konsequenzen dabei belassen. Ich werde jetzt ein bisschen ungemütlich. Kann es sein, dass uns vieles einfach vorbeigeht? Dass wir es beklagen und bejammern, aber es dann dabei belassen. Wo sind die Abrahame dieser Zeit, die vor Gott stehen und für diese zerrissene und geschundene Welt beten? Wo sind die Abrahame, die für diese Stadt mit der statistisch höchsten Scheidungsrate in Deutschland eintreten und mit Gott reden, ihn bestürmen? Wo bist du und wo bin ich, wenn es darum geht, für die Menschen einzustehen, die Gottes Liebe so dringend benötigen, aber ihren eigenen Untergang rennen? Wenn ich mehr unsere Gebetstreffen so sehe, wie wenig zahlreich die oft besucht sind, als ein königliches Priestertum und ein heiliges Volk ist es unser Vorrecht, genau wie Abraham, aber auch unsere Verantwortung, für diese Welt vor unserem König Fürbitte einzulegen. Für unsere Geschwister und für die Welt um uns. Und Gott benutzt auf eine geheimnisvolle Weise, wir können das gar nicht erklären, er benutzt das Gebet der Fürbitte wie so ein kleines Zahnrad in der Maschinerie seines Handelns. Und er überträgt seinem Volk die Verantwortung, diese Rädchen zu drehen. Und bei Abraham lernen wir, wie das geht. Gott lässt sich durch das Gebet Abrahams und auch anderer gläubiger Menschen erweichen. Es gibt unzählige Zeugnisse dafür. Und Abraham, finde ich, der macht es uns hier wirklich vor. Herr, erbarme dich. Das ist das Gebet der Liebe. An Jesus sehen wir, wie er sich unermüdlich für die Menschen verwendet. Wie er mit seinem Vater im Himmel über sie spricht, wie er mit ihnen handelt nach Gottes Willen und Liebe. Ist diese Liebe, die das Erbarmen Gottes kennt, aber überhaupt noch in uns? Wenn sie in uns ist, wird sie uns in Bewegung setzen. Fürbitte ist uns von Gott aufs Herz gelegt. Jedenfalls in einer Gottesbeziehung, die den Namen Beziehung verdient, in der Gott überhaupt zu uns redet und reden darf. Woran sehen wir, dass Gott sich wünscht, dass wir beten und in die Fürbitte eintreten? In unserem Bericht sehen wir, dass Gott mit Abraham über seine Pläne redet. Er ergreift die Initiative. Das ist so in einer lebendigen Beziehung, dass Gott immer wieder die Initiative mit uns ergreift. Sodass Abraham Fürbitte leisten will. Der wird ja gar nicht davon irgendwie reingedrängt. Da ist keine Gemeinde, die sagt, jetzt fangen wir an, dass wir uns zusammenstellen und zusammen beten. Wir lesen in 1. Mose 18, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Sollte Gott uns verbergen, was er tun will? Gott erzählt Abraham, was er tun will. Und ich glaube, er hätte es ihm nicht mitgeteilt, wenn er nicht gewollt hätte, dass Abraham für Sodom eintreten wird. Das war noch nicht alles in feste Tücher gepackt. Auch Jesus offenbart uns, was er vom Vater gehört hat. Im Johannesevangelium, in Kapitel 15, da lesen wir, ihr seid meine Freunde. Ich sage ihn fort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus lässt uns auch nicht im Dunkeln stehen, was Sache ist. Warum macht er das wohl? Damit wir bewegt werden zu beten, genau wie Abraham. Er brachte Abraham zur Fürbitte, indem er ihn mit der Wahrheit konfrontierte, über das, was kommen würde, nämlich, dass Sodom dem Gericht entgegengeht. Ich sag mal so, die Zeitung, die wir tagtäglich auf unserem Frühstückstisch liegen haben, das ist eine Offenbarung Gottes, die uns ins Gebet treibt. So, jetzt weißt du das, Abraham, was ich vorhabe. Reg dich noch ein bisschen über die Unmoral und die Gottlosigkeit auf und dann geh frohgemut deiner Wege. die haben das ja schließlich verdient. Leider ist das das Handeln ganz oft von uns. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich bekennen, auch oft von mir. Nein, Gott will, dass Abraham dafür eintritt, für sein verderbtes Volk. Die Männer, die bei Abraham waren, die wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und hier sehen wir einen Unterschied. Abraham wusste, was Sache war, aber er hielt es aus und blieb vor Gott und redete mit ihm darüber und beginnt zu ringen mit Gott, handelt mit Gott. Wenn nur 50, 45, 40, wir kennen diese Geschichte. Wenn nur so viel da wären. Bleiben auch wir vor Gott stehen und tun Fürbitte für die Verlorenen? Glauben wir überhaupt daran, dass viele Menschen auf dem Weg ins Verderben sind und Gott in keinster Weise will, dass er sie richten muss und sich danach von Herzen sehnt, dass sein Bodenpersonal einspringt? Wann hast du dich über die Schlechtigkeit und Gottlosigkeit das letzte Mal aufgeregt? Aber wann hast du dich vor Gott gestellt und hast für die Rettung und Umkehr von diesen Menschen gebetet? Fürbitte, so lehrt es die Theologie, ist der Katalysator für eine Transformation, eine Veränderung, eine Erneuerung. Es spornt Engel an, hält die Finsternis zurück, denn solange Abraham mit Gott über Sodom verhandelte, konnte Gott nicht richten und setzt die Nationen frei, die Nationen in ihre Bestimmung zu kommen. Also alles das, was Gott sieht, sein Volk, seine Menschen, die er geschaffen hat. Unsere Fürbitte bildet die Brücke zwischen dem, was sein sollte und dem, was wirklich sein wird. Und der Teufel kennt die Macht des Gebets und kann uns nicht am Beten hindern. Aber er ist der Meister der Verführung und er versucht uns davon zu überzeugen, dass es Gottes größter Wunsch ist, endlich Gericht zu üben und dass all die bösen Machenschaften eben höhere Gewalt sind und wir uns besser Jonas Platz suchen statt Abrahams. Ich glaube, den Zorn Gottes zu predigen, das hilft nichts. Unserem Auftrag der Fürbitte nachzukommen, dafür umso mehr. Das war das Lehrstück über die Fürbitte. Dem Anfügen möchte ich noch ein kleines Lehrstück über die Gerechtigkeit. Ja, Gott ist gerecht. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Mit anderen Worten, Gott wird immer das Richtige tun. Er wird den Erdenkreis richten in Gerechtigkeit. Das wird kommen. Die Gerechtigkeit Gottes, aber ich habe manchmal so den Eindruck, der ist es irgendwie für uns irgendwie so abstrakt und endet irgendwie in der Vorstellung, dass Gott gerne richtet. Und das mit aller Härte. Und schließlich lesen wir ja in Gottes Wort, dass es ein Gericht gibt, oder? Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Eigenschaft Gottes, mit der er aufrecht erhält, was in Übereinstimmung mit seinem eigenen Charakter ist und notwendigerweise das richtet, was diesem entgegengesetzt ist. Ein schön theoretischer Satz, ich wiederhole uns den nochmal. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Eigenschaft Gottes, mit der er aufrecht erhält, was in Übereinstimmung mit seinem eigenen Charakter ist. Und notwendigerweise, nicht unbedingt, sondern notwendigerweise, das richtet, was dieser Übereinstimmung entgegensteht. Also muss selbst sein Gericht mit Gottes Wesen übereinstimmen. Und es richtet nur, was unbedingt notwendig ist. Sehen wir da schon einen Zusammenhang? Wir können da was dran ändern. Wir können ändern, dass es notwendig ist. Da sein Wesen, Gottes Wesen, Liebe ist, so stellt sich Gott selber dar immerhin, ist es nie sein Ziel, die Menschen zu richten, sondern sein Ziel ist, sie aus diesem Gericht irgend möglich herauszubekommen. Deshalb kam Jesus, deshalb sein Heilswirken. Und nur wenn es nicht anders geht, dann zu richten. Uns, die Christen, seine Kinder, die nimmt er mit hinein in die große Aufgabe, so viele wie nur möglich aus der Notwendigkeit des Gerichts herauszureißen. Deshalb sollen wir beten. Und Abraham versteht das wohl und er ringt mit Gott, dass in Sodom so wenig wie nur irgend notwendig gerichtet werden müssen. Und solange Abraham darum ringt, passiert ihnen auch nichts. Das ist ein interessanter Zusammenhang. Mit der Bitte, Herr, erbarme dich, lässt Gott sich in seiner Gerechtigkeit erreichen. Aber er will gebeten sein. Und der Gerechte ist sogar bereit, mit dem Ungerechten zu leiden. Jesus leidet mit den Ungerechten. Gott leidet damit. Abraham leidet. Und wir? Hacken wir sie ab? Abraham appelliert an den gerechten Gott und verhandelt mit ihm, doch bitte keine Kollektivstrafe an Sodom zu vollziehen, wenn es doch auch Gerechte in der Stadt gäbe. Hier passiert etwas Bemerkenswertes. Nicht die Gerechtigkeit Auge um Auge, Zahn um Zahn wird hier angewendet. Keine Werksgerechtigkeit, sondern Barmherzigkeit. Und obwohl nicht einmal die 10 Gerechten gefunden werden, handelt Gott immer noch aus Barmherzigkeit und rettet Lot und seine Familie aus Sodom. War Lots Frau gerecht? Die Leser kennen ja die Geschichte. Die drehte sich um, wurde zur Steinsäule. Ich glaube, auch Lots Frau war gerecht, sonst wäre sie nicht aus der Stadt rausgekommen. Sonst hätte sie die Stadt nicht verlassen können. Sie traf einfach eine falsche Entscheidung zu dem Zeitpunkt der Befreiung. Waren Lots Töchter gerecht? Ja. War Lot gerecht? In Gottes Augen ja. Im 2. Petrusbrief, da heißt es, Gott hat den gerechten Lot gerettet, obwohl keine 10 Gerechten zu finden waren. Gottes Gerechtigkeit sucht immer das, was er retten kann. Immer. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir nehmen das so hin. Ich finde das immer ganz spannend. Wir nehmen das so hin, dass Lot gerettet wurde. War Lot wirklich in unserer Sicht ein gerechter Mann? Ich glaube, wir würden, wenn wir Lot kennen würden, denken, nee. Lot bescheißt Abraham bei der Landvergabe nach Strich und Faden. Er nimmt das fruchtbare Sodom und lässt Abraham irgendwo in die Steinwüste abmarschieren. Lot treibt nach seiner Rettung Inzucht mit seinen Töchtern. Also richtig handfeste Geschichten, die da laufen. Und das nennt Gott den gerechten Lot. Warum? Weil unsere Gerechtigkeit in Gottes Wort, in der Bibel nicht aus den Werken kommt. Unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist die Beziehung zu ihm, die wiederhergestellte Beziehung zu ihm. Gottes Gerechtigkeit will die Barmherzigkeit und will uns zurück in die Beziehung zu ihm. Und Gottes Gerechtigkeit will nicht den Tod der Gottlosen. Ich wünsche mir für 2018, dass wir diesen Satz behalten, dass Gottes Gerechtigkeit nicht den Tod der Gottlosen will. Und ein letztes Lehrstück finde ich in dem Bericht über Abrahams Fürbitte, nämlich das Lehrstück über Gottes Herz. Als Abraham mit Gott verhandelte, da war die Antwort immer und immer wieder, ich will ihnen nichts tun. Wenn da 50 sind, okay, sagt Gott, ich will ihnen nichts tun. Wenn da 45 sind, und da heißt es wieder, ich will ihnen nichts tun. Bei jeder Aufzählung steht immer wieder die Antwort Gottes dahinter, ich will ihnen nichts tun. Und als Abraham, als Abraham mit Gott verhandelte, da war die Antwort immer und immer wieder, ich will ihnen nichts tun. Und der Prophet Hesekiel sagt, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod der Gottlosen, spricht hier Gott. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Gott nimmt seine Hand nicht von den Städten wegen des Übermaßes an bösen Menschen weg, sondern nur dann, wenn es ihnen an gerechten Menschen fehlt. Gott prophezeit manchmal ein Wort des Gerichts. Dann wartet er und schaut, wie viele sich aus seinem Volk erheben und um Erbarmen flehen werden. Auf diese Weise triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Was würden wir tun, wenn ein Prophet sagen würde, Emden würde vernichtet? Würden wir gucken, dass wir unseren Koffer packen und wegkommen? Was würden wir tun? Würden wir sagen, endlich kriegen es alle die, die so ungerecht zu mir waren? Was würden wir tun? Oder gingen wir auf die Knie? Und würden wir anfangen, Gott anzuflehen, sei barmherzig. Abraham hat das Schicksal Sodoms nicht kalt gelassen, weil er Gottes Herz kennt. Er weiß, dass Gott ein gerechter und ein barmherziger Gott ist und dass man das nicht voneinander trennen kann. Sodom und Gomorra in Emden, wo sind die Abrahame, die um Barmherzigkeit flehen? Gott sucht die Gerechten. Die Frage aber ist, ob es einen Unterschied macht, wenn Gläubige in einer Stadt sind oder nicht. Wenn ja, dann muss es auch spürbar und erfahrbar und sichtbar sein. Und ich glaube zutiefst, unsere Aufgabe ist es nicht, Gericht zu predigen. Wobei viele auch vergangene Versuche diesbezüglich mächtig in die Hose gegangen sind. Unsere Aufgabe ist, das Herz Gottes zu kennen und um Barmherzigkeit für uns und unsere Städte zu beten, zu dienen und zu glauben wie Abraham. Ein letztes Wort. Abraham konnte durch sein Gebet Sodom nicht erretten. Aber einer, ein Gerechter, wurde gefunden. Und so lange hat Gott sein Gericht zurückgehalten, bis er den einen aus der Stadt gerettet hat. Durch einen gerettet. War das nicht auch bei Jesus so? Durch den einen sind wir gerettet. Durch den einen Gerechten. Ich wünsche mir für 2018, dass wir nicht einstimmen in den Chor, wie schlimm die Gottlosigkeit ist. Fangen wir an, Gott um Erbarmen anzurufen. Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass er Jesus geschenkt hat und mich gerecht gemacht hat durch Christus. Und ich bin Gott irgendwo auch verpflichtet, dass ich diesen Dank weitergebe. Und dass ich die Menschen sehe, die noch nicht gerecht sind, die diese Chance noch nicht hatten. Und ich möchte die weitergeben. Das möchte ich mit meiner Gemeinde tun. Und das ist das, glaube ich, was der Herr sich unheimlich nachsehnt. Dass wir anfangen, auf die Knie zu gehen und anfangen, um der Menschen zu bitten, zu ringen. Amen.